Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneeberkova. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der hinter uns liegenden Woche. Einen Monat nach den Abgeordnetenhauswahlen hat Präsident Václav Havel am Montag das neue Kabinett von Premier Wladimir Špidla offiziell ernannt. Die Regierung besteht aus 11 Sozialdemokraten, 3 Christdemokraten und 3 Liberalen. Mit durchschnittlich 43 Jahren ist es die jüngste Regierung in der Geschichte des Landes. Ebenfalls am Montag bekam Prag nach anderthalb Monaten wieder einen Oberbürgermeister. In einer Geheimwahl wurde der von den Bürgerdemokraten für diesen Posten nominierte Igor Niemet zum Oberbürgermeister gewählt. Er war der einzige Kandidat und ersetzt damit Jan Kassel, der Ende Mai zurückgetreten war. Bei schweren Unwettern sind am Dienstag in Tschechien 2 Menschen ums Leben gekommen. Im östlichen Landesteil wurden zahlreiche Wohnungen und Fahrzeuge überflutet. Aufgrund der Überschwemmungen kam es in zahlreichen Kommunen zu Stromausfällen und hohen Materialschäden. Am Mittwoch wurde in 5 Gemeinden der Region Blansko der Ausnahmezustand ausgerufen. Aus gesundheitlichen Gründen musste Präsident Václav Havel am Mittwoch seinen für 3 Tage geplanten Staatsbesuch in Frankreich bereits nach dem ersten Tag abbrechen. Havel war am Dienstag in Paris angekommen und hatte dort mit seinem französischen Amtskollegen Jacques Chirac über die Erweiterung der Europäischen Union, den nächsten NATO-Gipfel in Prag sowie die tschechische Kultursaison gesprochen, die derzeit in Frankreich stattfindet. Sofort nach seiner Ankunft in Prag wurde der Präsident am Mittwoch in das Prager Militärkrankenhaus eingeliefert. Die Untersuchungen bestätigten, dass er erneut an einer Bronchitis leidet. Der neue tschechische Premier Wladimir Špidla hat am Mittwoch die letzten 4 von insgesamt 16 Ministern offiziell in ihre Ämter eingeführt. Am Donnerstag war dann auch die Führung des neuen Abgeordnetenhauses komplett. Mit Miroslava Němcová von der Demokratischen Bürgerpartei wurde die letzte der 6 Vizevorsitzenden des Unterhauses in ihr Amt gewählt. Ebenfalls bestätigte das Abgeordnetenhaus am Donnerstag alle Vorsitzenden der Abgeordnetenhausausschüsse in ihren Funktionen. 6 Vorsitzende sind von der Sozialdemokratischen Partei, 4 von der Demokratischen Bürgerpartei, 2 sind Christdemokraten und die Unionisten und Kommunisten sind je durch einen Vorsitzenden vertreten. Der Präsident des Senders Radio for Europe, Radio Liberty, Thomas Stein, ist am Donnerstag in Prag vom litauischen Staatspräsidenten Valdas Adamkus mit dem Orden des litauischen Großfürsten Gediminas ausgezeichnet worden. Für wahrheitsgetreue Berichterstattung vor dem Fall des Eisernen Vorhangs sowie für die Hilfe bei der Demokratisierung der postkommunistischen Länder wurden auch der Leiter der litauischen Sendungen des Senders Saulius Kontrutas und der Chef der zentralen Sendungen Kastutis Girnius gewürdigt. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es nun, liebe Freunde, weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Martina Schneiberkova und Melanie Thun werfen diesmal einen Blick auf die für Tschechen und Slowaken bedeutende Schlacht von Zborov am 2. Juli 1917. In der anschließenden Touristensprechstunde führt sie Marketa Maurova in das weniger bekannte nordböhmische Rumburg.
Während großer Kriege werden 4 Schlachten geschlagen. Einige sind von Bedeutung für den Ausgang des Krieges, andere nicht und wieder andere sind zwar für den Kriegsverlauf bedeutungslos, nicht aber für das Schicksal von Völkern. Von einer solchen Schlacht soll im heutigen Geschichtskapitel die Rede sein, genauer gesagt von der Schlacht von Zborov am 2. Juli 1917. Diese Schlacht war zwar für den Verlauf des Ersten Weltkrieges und dessen Ergebnis völlig belanglos, nicht aber für die Entstehung des tschechoslowakischen Staates im Oktober 1918.
Als vor 88 Jahren am 29. Juli 1914 der Erste Weltkrieg begann, brach in den böhmischen Ländern keine große Begeisterung aus. Die meisten Tschechen, damals noch Bewohner der Habsburger Monarchie, folgten den Mobilmachungsbefehlen eher gleichgültig. Sie hofften, dass es wenigstens nur ein kurzer Kriegszug sein wird. Kaum einer konnte sich vorstellen, dass die verhängnisvollen Schüsse von Sarajevo den Beginn eines vierjährigen weltweiten Krieges bilden sollten, der die Landkarte Europas sehr verändern sollte. Damit, dass am Ende des Krieges ein selbstständiger Staat der Tschechen und Slowaken entstehen könnte, rechneten die Bewohner dieses zukünftigen Staates damals nicht.
Dies änderte sich im Verlauf des Krieges. Fast aussichtslos erschienen zunächst die Bemühungen des Prager Philosophieprofessors Tomáš Garrigue Masaryk, westliche Politiker von der Idee eines selbstständigen Staates der Tschechen und Slowaken zu überzeugen. In unermüdlicher Arbeit machte sich Masaryk mit seinen beiden Helfern, dem jungen Juradozenten Edvard Beneš und dem seit Jahren Frankreich lebenden slowakischen General Milan Rastislav Štefánik daran, die alliierten Regierungen von der Notwendigkeit eines selbstständigen tschechoslowakischen Staates zu überzeugen. Doch die Regierungen in Paris, London und Washington wollten lange nichts von diesen Plänen hören.
Lange dachten Masaryk und seine Mitstreiter darüber nach, wie sie die Alliierten von der Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen überzeugen könnten. Schließlich war die Idee geboren. Eigene tschechoslowakische Truppen sollten Paris, London und Washington zeigen, dass die Tschechen und Slowaken bereit waren, für ihre Unabhängigkeit nicht nur mündlich zu verhandeln, sondern auch auf den Schlachtfeldern zu kämpfen.
Die ersten tschechoslowakischen Verbände waren bereits kurz nach Kriegsausbruch in Russland aus dort lebenden Tschechen, Überläufern und Kriegsgefangenen gebildet worden. Zunächst dienten Tschechen und Slowaken dem russischen Heer als Spione, da sie das feindliche österreichische Heer gut kannten und über entsprechende Sprachkenntnisse verfügten. Verhandlungen über die Anerkennung der Selbstständigkeit der tschechoslowakischen Truppen und ihren Einsatz in Schlachten zogen sich aber hin. Im März 1917 reiste Masaryk schließlich persönlich nach Russland, um mit der neuen demokratischen Regierung über die Bildung einer tschechoslowakischen Legion zu verhandeln. Erfolg hatte Masaryk erst nach der Schlacht von Zborov am 2. Juli 1917.
In der Nähe von Zborov, einem kleinen, rund 70 Kilometer östlich von Lovlemberg gelegenen Dorf, das vor Kriegsbeginn an der Grenze zwischen dem österreichischen Galizien und Russland lag, verlief seit Sommer 1916 die Frontlinie. Die Schlacht von Zborov war eine von vielen Schlachten während der russischen Kerensky-Offensive, mit der die Russen die österreichischen Truppen zurückzudrängen versuchten.
Am 2. Juli 1917 stand das tschechoslowakische Schützenbataillon, das Bestandteil der russischen Armee war, österreichischen Truppen gegenüber. Genauer gesagt dem 35. Pilsner und dem 75. Neuhauser Fußregiment. In der Schlacht von Zborov kämpften also auf beiden Seiten Tschechen. Die einen auf Seiten der Alliierten für einen unabhängigen tschechoslowakischen Staat, die anderen auf Seiten der Österreicher und für die Habsburger Monarchie. Das Zahlenverhältnis und die Ausrüstung sprachen zu Ungunsten des tschechoslowakischen Regiments. In diesem dienten 3.500 Soldaten, diesen standen 12.500 Soldaten des österreichischen Heeres gegenüber. Das tschechoslowakische Regiment war zudem schlecht ausgerüstet und verfügte über geringe Kampferfahrungen. Doch einen Vorteil sollen jene tschechischen und slowakischen Soldaten gegenüber ihren Feinden gehabt haben. Sie sollen voller Begeisterung, Entschlossenheit und Disziplin gekämpft haben für ihren zukünftigen eigenen Staat.
Zur großen Überraschung der russischen und österreichischen Befehlshaber schlug sich das tschechoslowakische Regiment erstaunlich gut. Mit einer neuen schachbrettähnlichen Angriffsformation, die sich die beiden tschechischen Befehlshaber ausgedacht hatten, wurden die Habsburger Truppen überrascht und überrannt. Am Ende des Tages waren 180 tschechoslowakische Soldaten gefallen und 800 verletzt. Die Verluste der österreichischen Einheiten waren um einiges größer.
Zudem wurden rund 3000 Gefangene gemacht, hunderte von Gewehren und Geschützen samt Munition erbeutet und ein Vorstoß von 5 Kilometern in die feindlichen Linien erreicht. Die Schlacht von Zborov war ein voller Erfolg für die tschechoslowakische Einheit, für die die Alliierten nur anerkennende Worte fanden. Ein französischer Kriegsattaché soll voll Bewunderung gesagt haben:
Ich habe Engländer, Franzosen, Deutsche, Belgier, Serben und Senegalen angreifen gesehen. Aber so etwas, was die tschechoslowakischen Freiwilligen gezeigt haben, habe ich noch nie gesehen.
Für den Verlauf des Weltkriegs und der Ostfront blieb dieser Sieg allerdings ohne Folgen. In einer Gegenoffensive drängte das österreichische Heer in den folgenden Wochen die russischen Truppen kilometerweit zurück. Doch die tschechoslowakischen Soldaten hatten ein wertvolleres Ziel durch ihren Sieg bei Zborov erreicht als die Eroberung einiger Kilometer. Die Anerkennung der Alliierten. Tomáš Garrigue Masaryk bemerkte über die Bedeutung der Schlacht für die Entstehung der selbstständigen Tschechoslowakei Folgendes.
Es war Sporow, das uns ermöglichte, eine Armee zu organisieren. Und diese Armee stellte die nötige Bedingung für unsere Freiheit und Selbstständigkeit dar. Ohne unsere Auslandsarmee hätten wir unsere Selbstständigkeit nie erreicht. Sporow war ein Meilenstein für unsere Auslandsaktion.
Dank der Vorstellung des tschechoslowakischen Regiments in der Schlacht von Sborow hatte sich die politische und militärische Position der für die Unabhängigkeit kämpfenden Tschechen und Slowaken enorm verbessert. Im Februar 1918 entstand in Russland schließlich die eigenständige tschechoslowakische Legion. In dieser dienten bis zu 90.000 tschechoslowakische Soldaten.
Masaryk plante, diese starke, in Russland stationierte Legion nach Frankreich zu verlegen. Doch die politischen Veränderungen in Russland machten einen Strich durch diese Rechnung. In den Wirren des russischen Bürgerkriegs nach der Oktoberrevolution kämpften die tschechoslowakischen Soldaten zum Teil gegen die kommunistische Rote Armee. Für einige Monate beherrschten Tschechen und Slowaken die strategisch wichtige transsibirische Eisenbahn. Einer der Befehlshaber der Truppen in Sibirien war übrigens der bekannte Schriftsteller Jaroslav Hašek. Der literarische Vater des wohl bekanntesten tschechischen Soldaten des Ersten Weltkriegs, des braven Soldaten Schwelgs. Erst 1920 kehrten diese Soldaten über Wladiwostok und einer langen Schiffsreise nach Europa in ihre Heimat zurück.
Doch nicht nur in Russland waren tschechoslowakische Truppen zur Unterstützung der nationalen Forderungen der Tschechen und Slowaken entstanden. Bereits kurz nach Kriegsausbruch meldeten sich in Frankreich lebende Tschechen und Slowaken freiwillig zur Armee. So entstand das Bataillon Nazdar. Nach komplizierten Verhandlungen mit der französischen Regierung wurde dieses im Dezember 1917, also nach der Schlacht von Sborow, die auch in Frankreich das Ansehen der Tschechen und Slowaken gestärkt hatte, in eine tschechoslowakische Brigade umgewandelt. Vier Regimenter in einer Gesamtstärke von 10.000 Mann nahmen dann an den Kämpfen in Elsass und in der Champagne auf Seiten der Franzosen teil.
In Italien war im April 1918 eine tschechoslowakische Einheit entstanden, die unter anderem in der Piave-Schlacht kämpfte. Von den 20.000 tschechischen und slowakischen Soldaten, die in Italien gegen die Österreicher kämpften, fielen 600. Die tschechoslowakischen Truppen in Russland, Frankreich und Italien verbesserten die Stellung Masaryks bei seinen Verhandlungen mit den Alliierten erheblich und führten schließlich zur Anerkennung der Selbstständigkeit eines tschechoslowakischen Staates.
Der 2. Juli, der Tag der Schlacht von Sborow, war in der ersten tschechoslowakischen Republik zwischen 1919 und 1938 so etwas wie ein Staatsfeiertag, an dem an die Gründung der tschechoslowakischen Armee erinnert wurde. Viele der Soldaten von Sborow wurden später Offiziere der Armee im neu entstandenen Staat. Die Legionen aus Russland, Frankreich und Italien bildeten die Grundlage der neuen Armee und ihrer demokratischen Führung. Das Ansehen der tschechoslowakischen Legionäre, die im Ausland für die Entstehung der Republik gekämpft hatten, war groß. 1921 entstand die tschechoslowakische Legionärsgemeinde, deren Mitglieder Soldaten der tschechoslowakischen Einheiten aus Russland, Frankreich und Italien waren. Die Legionäre verfügten nicht nur über eigene Gebäude, einen eigenen Verlag samt Druckerei und ein Hochseeschiff, sondern auch über eine eigene Bank sowie Pflegeheime und Sanatorien. Eine ihrer Hauptaufgaben sahen die bis zu 80.000 Mitglieder darin, ihre demokratische Republik zu schützen und im Notfall zu verteidigen.
Dieser Notfall trat nach 1938 ein. Der Geist von Sborow, derjenigen also, die bereit gewesen waren, für die Entstehung eines eigenen Staates ihr Leben zu opfern, wurden 21 Jahre nach der Schlacht wieder wach. Nach der Besatzung der böhmischen Länder durch die deutsche Armee 1939 waren unter den tschechischen Untergrundskämpfern viele ehemalige Soldaten der tschechoslowakischen Legionen. Führende Widerstandskämpfer waren Veteranen der Schlacht von Sborow. Einige von ihnen, wie Otakar Husak, General Alois Iljas und Josef Mažin, bezahlten ihren Kampf für eine freie Tschechoslowakei im Kampf gegen die Nazis mit dem Tod.
Ein schweres Leben hatten die Legionäre auch während der Herrschaft der Kommunisten. Die freiwilligen Soldaten, die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs für eine demokratische Republik gekämpft hatten, passten nicht in die Ideologie der Kommunisten. Diese verbannten die Legionäre aus den Geschichtsbüchern. Einige Legionärsveteranen des Ersten Weltkriegs und Teilnehmer jener Schlacht von Sborow waren in den 50er Jahren ebenso in kommunistischen Gefängnissen und Lagern eingesperrt wie jene Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten für die Befreiung der Tschechoslowakei gekämpft hatten. Erst nach 1989 wurden diese Soldaten rehabilitiert. Die Legionärsgemeinde wurde wieder gegründet und zum 80. Jahrestag der Schlacht von Zborow reiste 1997 sogar Präsident Václav Havel in die Ukraine, um in jenem kleinen Dorf an die tschechoslowakischen Soldaten zu erinnern, die hier für die Unabhängigkeit ihres Landes gekämpft hatten.
Die nordböhmische Stadt Rumburg bietet keinen großen Reichtum an historischen Gebäuden und Denkmälern. Doch trotzdem findet man dort unauffällig und versteckt unter anderen Häusern ein Unikum. In Rumburg wurde im 17. Jahrhundert die nördlichste Santa Casa Mitteleuropas gebaut. Mehr erfahren Sie von Marketa Maurova und Silja Schultheiß in der nachfolgenden Touristensprechstunde. Touristensprechstunde. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Wanderung mit Radio Prag. Sowohl Vespa-Gear als auch gute Schuhe brauchen Sie für die heutige Wanderung. Wir lassen uns nämlich zunächst durch das bedeutendste bauhistorische Denkmal der nordböhmischen Stadt Rumburg, nämlich durch die dortige barocke Loreto-Kirche führen. Und im Anschluss daran werden wir den Aussichtsturm Dimnik, Rauchberg, oberhalb der Stadt besteigen. Ganz unauffällig, umgeben von uninteressanten grauen Stadthäusern, steht das Kapuzinerkloster in Rumburg, in dessen Hof sich eine Loreto-Kapelle verbirgt. Im Kreuzgang wartet Miroslava Bečková auf uns, um uns über deren Geschichte zu erzählen.
Diese Loreto-Kapelle ist eine treue Kopie der ursprünglichen italienischen Loreto-Kirche. Der Legende nach hätten Engel die Santa Casa, das heißt das Haus, in dem die Jungfrau Maria wohnte, aus Nazareth nach Loreto übertragen. Dort wurde um dieses Haus eine Kirche gebaut und so entstand einer der berühmtesten Wallfahrtsorte der Welt. Auf unserem Gebiet wurden die Loreto-Kapellen erst in der Barockzeit gebaut, als es zu einer Rekatholisierung und Wiederbelebung des Jungfrauenkults kam. Diese Loreto-Kapelle wurde in den Jahren 1704 bis 1709 erbaut, während der Herrschaft von Anton Florian Lichtenstein. Der Baumeister dieser Kapelle war Johann Lukas Hildebrandt. Der größte Unterschied zur italienischen Kapelle besteht darin, dass diese mit Statuen aus Sandstein geschmückt wurde, die italienische hingegen mit Statuen aus Carrara-Marmor.
Für das nördlichste Loreto Mitteleuropas, das mit ungünstigen Klimabedingungen kämpfen muss, wäre sicher der Marmor ein geeigneteres Baumaterial. Leider gibt es aber in Böhmen mehr Sandstein als Marmorfelsen und so musste man sich damit zufrieden geben. Da das Dach der Kapelle flach war, konnte das Wasser davon nicht abfließen. Mit der Zeit drang es in die Kapelle durch und beschädigte sie. 1808 wurden daher die Statuen abgetragen und vor dem Kloster ausgestellt. Derzeit ist die Santa Casa mit 20 Statuen geschmückt. Oben befinden sich 10 Sibyllen und in der unteren Reihe Propheten. Der Künstler ist Johann Franz Behnert aus Schirkeswalde, einer kleinen Stadt auf der deutschen Seite der Grenze. Treten wir aber schon in die Kapelle ein.
Die wichtigste Sache hier ist die schwarze Madonna dort vorne. Sie wurde 1694 in Rom gefertigt und noch in demselben Jahr vom Papst geweiht. Eine Woche weilte sie im italienischen Loreto und daraufhin wurde sie nach Rumburg übertragen. Es ist eine treue Kopie der ursprünglichen Madonna. Sowohl das Original als auch alle Kopien sollen angeblich heilend wirken und kleine Wünsche erfüllen. Die schwarze Madonna ist die Patronin der Waisenkinder und Flüchtlinge und in der neuzeitlichen Auffassung auch der Flieger, und zwar in Anspielung darauf, wie die Santa Casa nach Loreto kam.
Und warum ist die schwarze Madonna schwarz?
Angeblich, weil die ursprüngliche Madonna aus schwarzem Ebenholz war. Deswegen werden alle Kopien schwarz bemalt. Einer anderen Version nach war die ursprüngliche Madonna hell. Da aber zahlreiche Pilger zu ihr kamen und jeder dort eine Kerze anzündete, wurde sie mit der Zeit vom Kerzenrauch schwarz.
Der Hof, auf dem die Santa Casa steht, ist, wie es in Klöstern üblich ist, von einem Kreuzgang umgeben. Er wurde erst 40 Jahre später als die Kapelle fertig gebaut, in der Mitte des 18. Jahrhunderts. In den Lünetten sind die 14 Stationen des Leidensweges dargestellt, ein Werk von Josef Maschke aus dem Jahre 1893. Die Decke wird durch Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria geschmückt, die derzeit renoviert werden. Eine allmähliche Renovierung verläuft übrigens im gesamten Komplex, der sich nach mehreren Jahrzehnten, als er geschlossen war, in ziemlich schlechtem Zustand befindet. Langsam wird er jedoch zu neuem Leben erweckt. Nachdem wir die Loreto-Kapelle besichtigt haben, erwartet uns ein zwar bequemer, aber auch langer Aufstieg auf den Dimini-Rauchberg. Für diejenigen, die keine Lust zur Fußwanderung haben, gibt es die Möglichkeit, mit dem Auto bis fast unter den Gipfel zu fahren und dort vor einer Jagdgaststätte zu parken. Zum Aussichtsturm auf der Bergspitze sind es dann nur noch einige Dutzend Meter. Der Turm ist mehr als 100 Jahre alt. Damals traf ein großes Glück die Bergsektion des Wandervereins für das nördlichste Böhmen, die die Errichtung eines Aussichtsturms auf dem Rauchberg plante. Was damals passierte, erzählt uns der Direktor der Hotelschule in Rumburg, Petr Jakubec.
Die Vereinsmitglieder begrüßten das Vorhaben eines Mitglieds des Stadtrates von Rumburg, August Ventschuh. Dieser wollte anlässlich seines 60. Geburtstags einen Aussichtsturm erbauen, und zwar auf eigene Kosten. Zum Bau wurde der unweit der Stadt gelegene Hügel Dimnik-Rauchberg ausgesucht, unter dessen Gipfel sich bereits seit 1895 ein Ausflugsgasthaus befand. Mit dem Aufbau wurde im Frühling 1896 begonnen, und bis Ende Sommer wuchs auf dem Rauchberg ein 15 Meter hoher, zylindrischer Ziegelturm empor.
Die Einweihung fand noch im selben Jahr statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die Schlüssel dem Wohltäter August Ventschuh übergeben, der sie später Repräsentanten der Rumburger Sektion des Wandervereins schenkte. Der Verein enthüllte am Eingang eine Gedenktafel mit dem Widmungstext und benannte die Aussichtsstelle zu Ehren des Mäzens Augustturm. Es folgten 100 Jahre, in deren Laufe der Turm zunächst von Ausflüglern und Wanderern besucht wurde, später jedoch verödete. Glücklicherweise nicht endgültig.
Im Jahr 1994
wurde dieser Turm nach der Verheerung, zu der es im letzten Jahrhundert kam, wiedereröffnet. Er bietet eine Aussicht vor allem auf das Lausitzer Gebirge. Wir sehen die Berge Lusch, Lausche, Hvozd, Hochwald, Klitsch, Kleis, Jedlova, Tannenberg, weiter die böhmisch-sächsische Schweiz und die Rumburger Hügellandschaft. Wir können von hier auch andere Aussichtstürme auf dem Wolfsberg und auf dem Nadelberg gut sehen.
Im Mittelalter erfüllten verschiedene Aussichtspunkte in der Landschaft vor allem Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben. Von den höheren Bergen aus wurde der tiefe Grenzwald gegen den Einbruch der feindlichen Heere bewacht. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts erlebte der Tourismus in der Region einen Aufschwung und es entstanden zahlreiche Wandervereine, die bedeutende Ausflugslokalitäten entdeckten. Und diese Vereine begannen auch, einfache Aussichtstürme zu bauen, zunächst aus Holz und danach auch aus Stein und Ziegeln. Gleichzeitig entstanden unter diesen Türmen auch Gasthäuser, die zum Großteil bis heute die Wanderer bewirtschaften.
Na přelomu 19. a 20. století zde bylo.
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es hier auf der böhmischen Seite 13 Aussichtstürme. Ein Teil davon verfiel bereits während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1946 fiel zum Beispiel der bedeutende Aussichtsturm auf dem Lauscheberg, dem höchsten Berg des Lausitzer Gebirges, einem Brand zum Opfer.
Die Türme, die stehen blieben, wurden zum Großteil in den 90er Jahren renoviert. Heute gibt es hier vier wichtige Aussichtstürme. Danitschnice, Tanzplan, Wilczi Hora, Wolfsberg, Dimnik, Rauchberg, unter dem wir stehen, und Jedlova, Tannenberg.
Hlavní rozhledny, to znamená Tanečnice, Vlčí hora, Dýmník, pod kterým stojíme, a Jedlova.
Alle diese Türme warten auf Ihren Besuch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit den besten Wünschen für die Reise verabschieden sich von Ihnen
Silvia Schulteis
und Marketa Maurova.
Damit sind wir am Ende unseres Programms angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen aller, die an dem Programm beteiligt waren, Jitka Matková, Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.